Stellen Sie sich bitte mal vor, wir würden nach dem Gottesdienst unten zusammen beim Mittagessen an einem Tisch sitzen und uns unterhalten. Und wir kämen irgendwann ins Gespräch über Ballett. Und ich könnte Ihnen etwas über die Arabesque und die Attitüde, das sur le cul de pied und das Retiré erzählen. Ja. Und irgendwann würde ich mich Ihnen komplett offenbaren und Ihnen erzählen, dass ich seit Jahren begeisterter Balletttänzer bin. Ja, genau diese Reaktion ist der Grund, warum ich das niemals machen werde. Würde. Und auch auf Witze wie, zieh doch mal dein Tütü an oder hast du schon mal eine Hebefigur getanzt, kann ich wirklich verzichten. Manchen Menschen geht es ganz ähnlich mit dem Thema Glauben. Wenn wir von unserem Glauben erzählen, dann öffnen wir uns und dann machen wir uns ein Stück weit verletzlich. Und es kann sein, dass wir uns zukünftig ständig blöde Witze anhören müssen. Haben Sie sich dabei schon mal ertappt bei dem, was bei dem Theaterstück passiert ist? Dass Sie das Gleiche in unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich erzählt haben? Vielleicht, weil Sie die Befürchtung hatten, nicht richtig verstanden zu werden? Oder eben auch einfach aus der Angst, dass Menschen vor Ihnen sitzen, die Sie einfach auslachen? Zugegebenermaßen war das Theaterstück sehr plakativ, aber trotzdem hat es einen Kern, den auf jeden Fall ich sehr gut kenne. In meiner Jugendzeit habe ich genau das so gelebt. Es gab meine christliche Welt und meine nicht-christliche Welt. Und die konnten ganz gut parallel nebeneinander existieren. Ich habe das ehrlich gesagt nicht mal so richtig gemerkt. Meine nicht-christlichen Freunde, die wussten zwar, dass ich irgendwie in der Kirche bin und was mit Glauben zu tun habe, aber das war es dann auch schon. So richtig krass ist mir das erst bewusst geworden, als ich mal eine Andacht für einen Gemeindebrief geschrieben habe. Und dieser Gemeindebrief ist dann irgendwie in die Hände von meinen nicht-christlichen Freunden geraten. Und die haben diese Andacht gelesen und dann kamen einige zu mir und haben gesagt, so kenne ich dich ja überhaupt nicht. Wow. Also entweder habe ich diesen Freunden jahrelang irgendwas vorgespielt oder ich habe in meiner Gemeinde eine Rolle eingenommen, deren Text ich offensichtlich sehr gut konnte. Beides nicht so besonders toll. Aber wenn mein Glaube doch etwas mit meinem Leben zu tun hat, dann hat das Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, also auch auf meine Freundschaften. Mir geht es heute jetzt gleich in dem weiteren Verlauf der Predigt um diese Fragen. Welches Bild habe ich eigentlich von meinen nicht-christlichen Freunden? Und was bedeutet es für mich, dass sie nicht an Gott glauben? Das ist so der nächste Teil, mit dem ich mich beschäftige. Und dann kommen irgendwann die Fragen, wie kann oder sollte ich vielleicht sogar als Christ meinen Glauben leben? Und was hat das für Auswirkungen auf die Begegnung mit meinen nicht-christlichen Freunden? Also, welches Bild habe ich so von meinen nicht-christlichen, von meinen nichtgläubigen Freunden und was bedeutet es für mich, dass sie nicht an Gott glauben? Da möchte ich Sie erstmal fragen, also Daniel hat uns ja schon ermutigt, irgendwie zu überlegen, welche Freunde in unserem Freundeskreis, die nicht an Gott glauben, kommen uns so in den Sinn. Ich frage Sie aber noch ein bisschen vorher, haben Sie überhaupt Freunde im engeren oder im weiteren Freundeskreis, die so gar nicht an Gott glauben? Und können Sie für sich sagen, wie Sie mit denen umgehen? Sprechen Sie den Glauben an? Laden Sie die vielleicht sogar in Gottesdienste, in die Gemeinde ein? Oder lassen Sie das lieber sein, aus Angst davor, ihnen auf die Nerven zu fallen oder sich lächerlich zu machen? Können Sie Ihre Freunde mit Ihrem Nichtglauben stehen lassen oder verspüren Sie immer den inneren Drang zu missionieren? dürfen wir unsere nichtchristlichen Freunde überhaupt mit Glaubensfragen in Ruhe lassen? Denn Petra hat ja schon unseren Gemeindeauftrag erwähnt. Wir wollen möglichst viele Menschen für Gott und den Glauben begeistern. Das sind viele richtig gute Fragen. Und zunächst mal gebe ich offen zu, dass die meisten Leute aus meinem Freundeskreis Christen sind. Was einfach daran liegt, dass ich den Hauptteil meiner Arbeits- und Freizeit hier in der Gemeinde verbringe. Aber trotzdem, ob Sie es glauben oder nicht, habe ich einige sehr gute Freunde, die nicht an Gott glauben. Und das finde ich total doof. Ich finde es total schade, weil mich mit diesen Freunden unglaublich viel verbindet. Stundenlange Gespräche, gemeinsame Erfahrungen, mit einigen eine ähnliche Familiensituation, viele tolle Feiern und ich nenne es mal kompatible Wertvorstellungen. Das alles verbindet uns, aber wir teilen nicht den Glauben. Der Gott, der mir so viel bedeutet und der mich so begeistert und den ich wirklich erlebe, der wird von einigen meiner Freunde abgelehnt. Und das ist manchmal wirklich schmerzhaft. Weil, Petra hat es ja auch gesagt, weil uns der Glaube ja so wichtig ist. Und es wäre doch total super, wenn ich mit meinen Freunden auch den Glauben teilen könnte. Wenn ich mit meinen Freunden auch diese Erfahrungen teilen könnte. Wenn unser Glaube uns noch tiefer verbinden würde als alles, was wir so schon zusammen erleben. Ich glaube, dass es nämlich genau dieses, ich nenne es mal Phänomen, gibt, dass eine Verbindung in und durch Gott, das gemeinsames Beten und Leben mit Gott, eine ganz neue Dimension in einer Freundschaft eröffnet. Und die fehlt, wenn meine Freunde nicht an Gott glauben. Eine andere große Frage, die sich bei Christen in diesem Zusammenhang immer stellt, das ist die Frage, ob Menschen, die keine Christen sind, eigentlich die Ewigkeit mit Gott verbringen werden oder nicht. Also ob wir in Ewigkeit zusammen sein werden oder nicht. Wir reden da meistens von Himmel und Hölle, weil wir irgendwie keine besseren Ausdrücke dafür gefunden haben. Und natürlich ist das ein ganz eigenes großes Predigtthema. Aber es hat eben sehr viel mit dem Thema von heute zu tun und darum möchte ich in der gebotenen Kürze ein paar Gedanken mit Ihnen dazu teilen. Letztlich ist es so, es gibt zwei Standpunkte. Wenn es einen liebenden Gott gibt, dann kann er es nicht zulassen, dass Menschen, seine Geschöpfe, die Ewigkeit ohne ihn verbringen, wie auch immer das aussehen mag. Das heißt, alle Menschen kommen in den Himmel, so die Konsequenz. Der zweite Standpunkt ist, wenn es einen Gott gibt, der uns aus Liebe die Freiheit schenkt, uns für oder gegen ihn zu entscheiden, dann kann er nicht alle Menschen zwingen, in Ewigkeit bei ihm zu sein. Also es muss sowas geben wie einen Himmel und eine Hölle. Für beide Standpunkte lassen sich Bibelstellen finden, mit denen man seine Meinung begründen kann. Zugegebenermaßen für den zweiten Standpunkt lassen sich ein paar mehr Bibelstellen finden. Und ich sage Ihnen jetzt meine Meinung dazu. Es ist wirklich nur meine Meinung. Ich kann beide Standpunkte denken. Ich kann mir beides vorstellen. Für mich spricht keins davon gegen einen wirklich zutiefst liebenden Gott. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle Menschen die Ewigkeit mit Gott, bei Gott verbringen werden. Also, sonst wäre meine Liebe ja auch irgendwie komisch, klein. Aber sicher, dass das passiert, bin ich mir nicht. Und ich muss es auch nicht sein. Denn ich bin sehr dankbar, dass nicht ich, sondern dass Gott darüber entscheidet. Es gibt Entscheidungen, die darf ich treffen und es gibt Entscheidungen, die trifft allein Gott. Und ich vertraue darauf, dass er gute Entscheidungen trifft und dass er auch da gute Entscheidungen trifft. ich weiß. Für die meisten wahrscheinlich keine zufriedenstellende Aussage zu diesem Thema, aber etwas anderes kann ich und werde ich Ihnen dazu nicht sagen. Und ehrlich gesagt ist die Frage nach der Ewigkeit für mich keine wirklich relevante Frage, wenn es um meine Sehnsucht danach geht, den Glauben mit meinen Freunden zu teilen. Denn was für ein Glaube ist das, der darauf fußt, dass man Angst vor einem ewigen Verlorensein hat? Was für eine Beziehung ist das, die darauf aufbaut, dass man Angst vor einer Strafe oder, pädagogisch wertvoller ausgedrückt, vor einer negativen Konsequenz hat? Die Hauptbotschaft Jesu ist nicht, es gibt einen Gott, dem du gehorchen und dienen sollst, damit du belohnt wirst und nicht bestraft wirst. Sondern die Hauptaussage Jesu ist, es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat, der dich unendlich liebt und der eine ganz tiefe Sehnsucht danach hat, in Kontakt mit dir zu sein, in Beziehung mit dir zu sein. Diese Botschaft von Jesus, es gibt einen Gott, der dich liebt, der mit dir in Kontakt sein möchte, die berührt mich und die bewegt mich. Und die ist so großartig, dass ich die mit allen Menschen teilen möchte. Also auch mit meinen Freunden. Aber es gibt Menschen, die das, was wir hier so glauben und was wir so machen, nicht verstehen und auch nicht cool finden. Es gibt Menschen, die uns wichtig sind, die zu uns sagen, hör mal, du bist doch ein einigermaßen intelligenter Mensch, wie kannst du denn an Gott glauben? Und das klingt jetzt so, als ob unser Glaube uns daran hindern könnte, eine echte und tiefe Freundschaft zu einem Nichtchristen zu führen. Und das kann er auch. Beziehungsweise der Umgang mit dem Thema, der kann unsere Freundschaften auf jeden Fall beeinflussen. Ein Beispiel. Wenn mein Freund meine Frau doof findet, ist das nicht schön. Aber trotzdem könnten wir uns dazu entschließen, befreundet zu sein, weil wir uns irgendwie so toll finden gegenseitig. Wenn er jetzt bei jedem Treffen, was wir haben, mir erzählt, wie bescheuert meine Frau doch ist und mir versucht deutlich zu machen, dass es nicht die richtige für mich ist, dann werde ich mich in sehr kurzer Zeit sehr schnell dazu entscheiden, mich nicht mehr mit ihm zu verabreden. Andersherum, wenn ich bei jedem Treffen meinem Freund erzähle, wie großartig und fantastisch und toll meine Frau ist und dass er doch eigentlich total traurig darüber sein müsste, dass ich und nicht er mit ihr verheiratet ist, dann wird er wahrscheinlich nach ziemlich kurzer Zeit den Kontakt einstellen. Unsere Freundschaft kann nur lebendig bleiben, wenn wir unsere gegensätzlichen Meinungen akzeptieren. Was sehr herausfordernd ist. Es ist wichtig, dass wir nicht ständig versuchen, den anderen zu überzeugen, gleichzeitig aber auch nicht dieses Thema total ausklammern. Also ich werde ja nicht plötzlich darauf achten, dass ich nichts mehr von meiner Frau erzähle, sondern ich werde weiter normal und offen über das reden, was mich so bewegt und was ich so erlebe. Und da meine Frau dabei eine ganz große und meistens positive Rolle spielt, da habe ich die Hoffnung, dass mein Freund irgendwann merkt, dass er eigentlich total traurig darüber sein müsste, dass ich und nicht er mit ihr verheiratet ist. Und ich denke, mit unserem Glauben ist es ziemlich ähnlich. Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der, sobald ich das Wort Gott oder Kirche oder so erwähne, die Augen verdreht. Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der meinen Glauben nicht akzeptiert. Und der auch nicht akzeptiert, das ist vielleicht am herausforderndsten für Freunde, die nicht gläubig sind, der nicht akzeptiert, dass meine Beziehung zu Gott mindestens genauso wichtig ist wie meine Beziehung zu meinen Freunden. Und dass ich eben an so einem unglaublich schönen Vormittag wie heute lieber in die Kirche gehe, als mit meinen Freunden ins Freibad. Und für mich ist es wichtig, meine nicht gläubigen Freunde als mündige Menschen zu behandeln, denen ich nicht das Leben und die Welt erklären muss, die auch ohne Gott glücklich sein können. Und ich möchte auch nicht klassifizieren, so nach dem Motto, heute treffe ich mich mit meinen christlichen Freunden, da kann ich so sein, wie ich wirklich bin, und morgen treffe ich mich mit den nicht-christlichen Freunden, da bin ich dann im Missionsmodus. Missionsmodus. Damit sind wir schon bei den nächsten Fragen, nämlich wie kann oder sollte ich vielleicht sogar meinen Glauben als Christ leben? Und was hat das für Auswirkungen auf die Begegnungen mit nicht-christlichen Freunden? Das Wort Mission ist ja schon ein paar Mal gefallen. Vielleicht kennen Sie den Missionsauftrag aus dem Matthäusevangelium. Da spricht Jesus kurz bevor er in den Himmel auffährt zu seinen besten Freunden, zu seinen Jüngern, und er sagt ihnen das hier. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Also geht hinaus in die Welt, ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Das ist einer der Texte, auf dem unser Gemeindeauftrag basiert. Mancher von Ihnen wird diesen Text auch unter dem Stichwort Missionsbefehl kennen. Der Missionsbefehl. Ein Befehl macht immer Druck und Stress. Und er lässt wenig Spielraum für eigene Gedanken, für eigene Kreativität und eigene Verantwortung. In einem Seminar habe ich mal diesen Satz gehört, den ich wirklich fantastisch finde. Der geht so: Wenn der Missionsauftrag für uns noch ein Befehl ist, dann haben wir Gottes Liebe noch nicht genug erfahren. Wenn der Missionsauftrag für uns noch ein Befehl ist, dann haben wir Gottes Liebe noch nicht genug erfahren. Denn das ist das Erste, worum es geht, Gottes Liebe zu erfahren und diesen Gott immer besser kennenzulernen. Und der Auftrag ist, diese Erfahrung, diese Liebe weiterzugeben, damit möglichst alle Menschen in den Genuss von Gottes Liebe kommen. Möglichst alle Menschen. Stellen Sie sich eine Mutter vor, die viele Kinder hat. Oder wenn es Ihnen damit besser geht, einen Vater, der viele Kinder hat. Und einige dieser Kinder wollen keinen Kontakt zum Elternteil. Diese Mutter wird doch jetzt alles daran setzen, die Kinder zu erreichen. Den Kindern deutlich zu machen, wie sehr sie sie liebt. Und sie wird ihren anderen Kindern sagen, sprecht doch bitte mit euren Geschwistern und erzählt ihnen, wie gut unser Verhältnis ist und wie liebevoll ich bin und wie lieb ich sie auch habe und dass ich mir nichts sehnlicher wünsche, als dass sie zu mir kommen und wir zusammen eine Familie sind. Ich glaube, genau so geht es Gott. Ich glaube, genau so geht es Gott. Er sagt, Mensch, ihr Kinder, die ihr mich kennt und die ihr mit mir lebt und die ihr merkt, wie gut ich bin, sprecht doch mit euren anderen Menschengeschwistern darüber, wie sehr ich sie liebe und wie groß meine Sehnsucht danach ist, Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Hier wird ziemlich deutlich, dass der Stellenwert meines persönlichen Glaubens tatsächlich etwas damit zu tun hat, wie der Glaube in meinem Leben vorkommt. Also ich würde sagen, als Jugendlicher war der Stellenwert meines Glaubens nicht besonders groß. Es war meine Freizeit, mein Hobby. Aber es war irgendwie nicht so ganz mein Leben. Und darum frage ich Sie mal, wie ist es um Ihren Glauben bestellt? Sind Sie auf der Suche? Oder gibt es so etwas wie einen religiösen Fahrplan für Ihr Leben? Ist der Glaube die Beziehung zu Gott die Grundlage ihres Lebens, auf dem alles andere aufbaut? Oder ist es das Sahnehäubchen, was obendrauf kommt, wenn gerade Zeit dafür ist? Und die vielleicht wichtigsten Fragen, trägt sie das? Das, was sie glauben, erfüllt sie das? Begeistert sie das? Haben sie Begegnung mit dem lebendigen Gott? Gott versucht nun wirklich seit Jahrtausenden uns Menschen zu begegnen. Er hat uns eine großartige Schöpfung geschenkt, in die er uns hineingestellt hat. Er schenkt uns Kreativität, er schenkt uns Musik, er schenkt uns Kunst in allen möglichen Formen, er schenkt uns Beziehungen, Freundschaften mit anderen Menschen und viel, viel mehr, was unser Herz berührt. Durch all das kann Gott zu uns reden. Ich befürchte, wir sind leider oft zu blind oder besser zu taub dafür. Zu beschäftigt, zu enttäuscht, zu oberflächlich, zu religiös, zu zufrieden, zu niedergeschlagen, zu realistisch. Gott hat echt eine ganze Menge aus dem Weg zu räumen, um uns zu erreichen. Und trotzdem hat er in Jesus eine unglaublich tolle Möglichkeit gefunden, uns zu begegnen. Und zwar auf eine Art und Weise, in der wir ihn hören und sehen können. Eine Art und Weise, in der wir ihn erleben und mit ihm leben, ihm nachfolgen können. Wer es noch nicht gemacht hat, den bitte ich mal in den nächsten Tagen oder Wochen ein Evangelium zu lesen in der Bibel. Die Evangelien, das sind die Berichte über Jesus. Da haben Leute aufgeschrieben, was sie mit Jesus erlebt haben oder was sie von Jesus gehört haben. Und in diesen Evangelien stehen einfach die wichtigsten Sachen über Jesus drin. Es stehen die wichtigsten Sachen über Gott drin. Da steht drin, was Gott sich wünscht für uns und für unser Leben. Gottes Ziel ist es, dass wir durch die Gemeinschaft mit ihm seine Liebe erleben können und seine Liebe sogar leben können. Und wenn ich hier wir sage, dann meine ich mit wir alle Menschen. Das ist wichtig. Jesus sagt nicht, dass es Gott reicht, wenn wir seine Existenz bejahen. Jesus sagt nicht, dass Gott sein Ziel mit uns erreicht hat, wenn wir alle jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Jesus sagt nicht, dass Gott eine große Party feiert, wenn wir alles richtig machen. Sondern Jesus sagt, dass es Gott erst reicht, wenn wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben und unsere Mitmenschen und uns selbst. Jesus sagt, dass Gott sein Ziel mit uns dann erreicht hat, wenn irgendwann sein Reich vollendet ist, in dem es kein Tod, kein Leid, keine Tränen, kein Streit, keinen Schmerz mehr gibt. Jesus sagt, dass Gott eine Party feiert, wenn wir merken, dass wir nicht immer alles richtig machen und seine Nähe suchen, seinen Trost und seine vergebende Liebe. Das ist die Liebe Gottes, die uns erreichen will. Und ich glaube, wenn sie das tut, wenn sie uns wirklich erreicht, dann sprengt sie alle religiösen Fahrpläne, dann ist sie zu groß für unsere Gottesdienste. Dann füllt sie unser Herz und zwar so, dass das Herz von dieser Liebe überquillt. Dann erfüllt uns das, was wir unseren Glauben nennen, total, weil Gott uns erfüllt. Und das begeistert mich. Das begeistert mich und das motiviert mich dazu, Gott immer wieder neu, vielleicht ein bisschen mehr manchmal, ins Zentrum meines Lebens zu stellen. Ich will Gott die Möglichkeit geben, dass er mein Herz füllt mit seiner Liebe. Und dass diese Liebe so ausreichend ist, so groß ist, dass mein Herz davon überquillt. Ich will mich immer neu und wieder von Gott begeistern lassen. Und diese Liebe motiviert mich dazu, für meine Freunde zu beten, dass sie Gott auch kennenlernen. Und ich bin mir sicher, je wichtiger und erfüllender meine Beziehung zu Gott ist, desto normaler und desto offener kann ich davon erzählen. Vor allen Dingen gerade meinen besten Freunden. Ich kann frei und offen davon erzählen, ohne einen Missionszwang im Kopf zu haben, ohne dass ich andere ständig nervend in den Ohren liegen muss. Und ich darf den anderen ihre Entscheidung überlassen und ich darf es Gott überlassen, wie er wirkt, durch mich, durch andere, in meinen Freunden. Amen.